Alber, Skanderle fuhr da vorbei und alle Kinder, Skanderle, Skanderle, und alle sind rausgerannt und jeder wollte sehen und am Zaun stehen. Und da habe ich gedacht, uns Menschen ist eigentlich mit relativ wenig viel Freude gemacht, oder? So ein Kanderle kann die Kinder voll ausflippen lassen. Es fährt einfach nur vorbei, macht Krach und pufft. Da habe ich gedacht, es gab eine Situation in der Geschichte Israels, wo die Begeisterung auch irgendwie aufgewallt ist. Da war Mose auf dem Berg Sinai und Gott kam mit Rauch und Feuer und Donner und mit einer gewaltigen Erscheinung. Und dann sagt Gott zu ihm, Mose, ich glaube, du musst runtergehen, weil die sind kurz davor, hier hochzusteigen. Die wollten sehen. Die wollten Gott sehen. Und das wäre ihnen nicht gut bekommen. Und ich habe dann gedacht, ich wünsche mir, dass wir Gott mehr sehen. Mehr hier in diesen Versammlungen, wenn wir zusammen sind, wenn wir für Leute beten. Ich habe gestern Nachmittag auch für ein Mädel gebetet, was irgendwie was Gleichgewichtsstörung hatte. Und ich habe mir so gewünscht, dass sie berührt wird, dass sie spontan geheilt wird. Wir wünschen uns mehr von dass Gott werden, damit wir nicht ein Kanderle brauchen, um auszuflippen, sondern damit wir Gottes Wirken sehen und dann ausflippen. Es war etwas, was mich echt herausgefordert hat. Aber kommen wir zur Predigt. Nicht selten ist es so, es ist eine relativ oft beobachtete Sache, Jugendliche oder andere Leute, Menschen, Christen, die wechseln den Wohnort. Etwas weiter weg. Und dann gehen sie, da leben sie ihr Leben. Und vorher sind sie in eine Gemeinde gegangen und dann ist erstmal eine Zeit lang nichts. Man guckt sich um, guckt da, guckt da. Und bei Studenten oder Studienanfänger, da ist es oft, das sind ja gerade in sowieso einer Umbruchsphase, da will man sich nicht gleich verbindlich machen, guckt überall je nachdem rein, mehr oder weniger regelmäßig. Und dann kommt noch das atheistische Umfeld an der Uni. Und es geht nicht lange und die Leute sind von Gemeinde weg, weil sie nie wirklich in der Gemeinde angekommen sind. Und es geht nicht lange, sie sind vom Glauben weg, weil sie nirgendwo mehr beheimatet waren. Heute ist das Thema Gemeinde, Ort des Schutzes und des Lebens. In unserer Serie über die Gemeinde, warum wir darüber reden. Warum habe ich dieses Thema so gewählt? Ich habe es gewählt, weil nur die Gemeinde, und ich kann es nur noch mal wiederholen, nur die Gemeinde effektiven Schutz bietet. Denn nur die Gemeinde und allein die Gemeinde hat die Verheißung von Jesus, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Das lesen wir in Matthäus 16, 18. Wir finden diese Zusage dort und wir finden bei Paulus in 1. Timotheus 3, 15 die Begründung, warum auch das so ist. Die Gemeinde ist die Gemeinde des lebendigen Gottes und sie ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Dort stehen sich mindestens zwei Pfeilerpaare gegenüber. Die Pforten der Hölle und auf der anderen Seite die Pfeiler der Wahrheit, die in der Gemeinde stehen. Deshalb gibt es Jesus Schutz, den vollumfänglichen Schutz nur in der Gemeinde. Und zwar in der Gemeinde, ich definiere sie jetzt mal, in der Gemeinde, in der Jesus, der Sohn Gottes, das Haupt ist. In der Gemeinde, in der die Erlösung allein aus Gnade, ohne menschliches Zutun, allein aus Glauben an den Erlöser Jesus Christus möglich ist, gepredigt wird, Die Gemeinde, in welcher der Heilige Geist seine Gaben und seine Dienste schenken darf. Die Gemeinde, in welcher der Heilige Geist das Band des Friedens knüpfen darf und in der das Wort Gottes Fundament und Richtschnur des Glaubens und Lebens ist. Diese Gemeinde meine ich. Bist du in einer solchen Gemeinde? Bist du Teil von einer solchen Gemeinde? Ich habe bewusst diese allgemeine Beschreibung gewählt. Die Regiogemeinde ist nicht die alleinselig machende Gemeinde. Auch wenn es cool wäre. Wir sind eine Gemeinde unter vielen. Aber wir wollen dieser Kurzbeschreibung so sehr entsprechen, wie wir nur können. Und damit sage ich nicht, dass andere Gemeinden das nicht wollen. Ja, bitte versteht mich nicht falsch, ich rede über unsere Gemeinde. Wir wollen das, was ich gerade aufgelistet habe, wir wollen das sein. Wir wollen das tun, wir wollen das lehren, wir wollen daran festhalten. Wir haben vor 2 Wochen von den Diensten gehört, die Jesus der Gemeinde gegeben hat in Epheser 4. Wir haben gehört, dass es gut ist, diese Dienste zu haben, weil sie der Gemeinde zum Wohl sind und dem Einzelnen zum Wohl sind. Die Gemeinde wird manchmal mit einem Schiff verglichen. Gibt es ja auch so ein Lied, glaube ich. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit und so weiter. Wenn auf einem Schiff die Ladung, wie da, nicht gesichert ist. Leider hat meine Präsentation nicht funktioniert. Da käme jetzt noch ein anderes Bild von einem Schiff, wo die Container wie so eine Ziehharmonika so über das Schiff rüberlehnen und das Schiff zum Kentern bringen. Es gibt auch ein anderes Bild, wo so ein Containerschiff in der Mitte in zwei gebrochen ist, war in der Ostsee, nee, in der Nordsee, und die ganze Ladung und Samtschiff der Bach runtergegangen ist. Wenn die Ladung nicht gesichert ist, dann bringt es Gefahr fürs ganze Schiff. Wenn die Ladung im Laderaum früher oder die Kanonen im Laderaum hinter den Luken nicht gesichert waren und der Sturm sie hin und her geworfen hat, dann hat es diesen da gemacht und dann waren Löcher in der Bordwand und dann unten. Die Dienste in der Gemeinde dienen dazu, uns festzumachen, uns zu befestigen, uns einen Ort zu geben, wo wir zu Hause sind. Sodass Wind und Sturm, der das Gemeindeboot bewegt, sowohl uns wie auch dem Boot nicht schaden können. Stehst du fest? Stehst du an dem Ort fest, wo du bist? Hast du dich festmachen lassen, wenn du lose geworden bist? Gibt es ja manchmal, dass sich die Dinge lösen. Schrauben können sich lösen. Nägel können sich lösen, vom vielen beansprucht werden. Und irgendwann macht es und Schraube ist weg, Nagel ist weg. Man ist ungesichert oder das Seil ist zerrissen. Wenn du nicht fest bist, warum bist du nicht fest? Was hat dich gelockert? Was hat an dir gezerrt? Und was brauchst du, um fest stehen zu können, um wieder fest zu werden? Was hilft dir im Festwerden? In meiner letzten Predigt über die Gemeinde als Ausgangspunkt aller Missionen sprach ich kurz davon, dass die Einsetzung letztendlich das Entstehen, das wirklich Existieren einer Gemeinde konstituiert. Wo es keine Leitung und keine Verantwortung und keine Rechenschaft gibt, da gibt es keine Gemeinde. Da ist es einfach nur eine Ansammlung von Leuten, aber mehr nicht. Gibt es für diese Behauptung eine Begründung? Ich will ja nichts sagen, was ich nicht begründen kann. Jesus gebraucht für die Gemeinde ein anderes Bild, nämlich das Bild vom Hirten und der Herde. Und da sagt Jesus im Wort Gottes in 1. Petrus 2, 25 durch den Petrus: Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber nun seid ihr zu dem Hirten und Wächter eurer Seelen bekehrt. Jesus ist der Hirte und der Wächter. Wer ein bisschen die Buchstaben entziffern kann, der Hirte ist der Poimen und der Wächter ist der Episkopos. Und der Episkopos, das ist der Begriff, der später dann sich zum Bischof gewandelt hat. Jesus ist der Hirte und Bischof, der Aufseher. Episkopos heißt eigentlich der Überseher, der oben, von oben her auf etwas schaut. Deshalb heißt er Aufseher. Er sieht auf etwas. Im Hebräer 13, 2 spricht der Hebräerbriefschreiber im Auftrag Gottes von dem großen Hirten der Schafe. Jesus ist der Oberhirte, der Hirte schlechthin, der Hirte von Psalm 23. Er spricht von sich als dem guten Hirten, der sein Leben lässt für seine Schafe. Jesus ist der Hirte, der Poimen und Wächter, Episkopos unserer Seele. Er wacht jetzt über deine und meine Seele. Er kümmert sich jetzt um deine und meine Seele. Er achtet darauf, dass du dich nicht verirrst. Aber die Frage ist, wie tut er das denn? Wie stellt er denn sicher, dass er als Hirte erfolgreich ist? Durch seinen Heiligen Geist und durch die Dienste, die er in die Gemeinde gegeben hat, durch den Dienst des Hirten und Lehrer oder Hirtenlehrer. Der große Hirte hat durch den Heiligen Geist seine Hirtenschaft in die Gemeinde hinein delegiert und verteilt auf die kleinen Hirten. Als Paulus sich endgültig von den Gemeindeleitern in Ephesus bzw. in Kleinasien verabschiedet hat, weil er wusste, er sieht sie nicht mehr zu Lebzeiten, da hat er ihnen einiges noch quasi als Vermächtnis gegeben. Und ein Vermächtnis steht in Apostelgeschichte 20, 28, da heißt es: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher, als Episkopos, da heißt dann halt Episkopus, weil es mehrere sind, eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Poimeno, das ist dieselbe Wurzel wie Poimen, zu hüten, als Hirten zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Die Ältesten sind eingesetzt als Hirten und als Aufseher. Die Ältesten sind die Stellvertreter Jesu auf dieser Erde, wenn es um das Hirtenamt geht, wenn es darum geht, die Schafe zu hüten und zu weiden, sie zu versorgen, über sie zu wachen. Und die Ältesten delegieren ihre Verantwortung an Bereichsleiter und an Gruppenleiter. Deshalb sagt der Hebräerbrief auch dann, weil die Verantwortung recht groß ist: Gehorcht und fügt euch euren Führern, euren Episkopoi. Denn sie wachen über eure Seelen. Da heißt nicht Episkopoi, da heißt Hegemones. Aber das ist im Prinzip dasselbe Gedankengang. Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden. Wem geben sie Rechenschaft? Wem geben der Jürgen und ich und der Thomas Rechenschaft? Jesus. Jesus, der uns eingesetzt hat. Von wem wird er keine Rechenschaft verlangen? Von den Schafen. Von den Schafen erwartet er keine Rechenschaft. Die Herde. Für die Seelen der Herde, der Schafe. Als Älteste sind wir Jesus, wird Jesus uns, die Ältesten, einmal fragen: Habt ihr auf meine Herde aufgepasst? Habt ihr über eure Seelen gewacht? Wie habt ihr das gemacht? Er wird uns fragen: Wie habt ihr die Seelen in meiner Gemeinde ernährt? Wie habt ihr sie versorgt? Wie habt ihr sie verbunden? Wie habt ihr sie geleitet? Das ist unsere Verantwortung. Deshalb versuchen wir zum Beispiel in den Predigten nicht einfach nur Energy Drinks auszuteilen, die einem mal kurz einen Boost geben, wo das Herz mal ein bisschen mehr anfängt zu rasen und dann nach einer halben Stunde ist es wieder rum. Wir möchten, dass ihr wenigstens ein Drei-Gänge-Menü bekommt. Und es dauert etwas länger. Es braucht etwas Zeit, um ein Drei-Gänge-Menü zu essen. Das kann man nicht einfach nur ex und hopp. Aber darum nehmen wir die Predigten auch auf. Das ist ja das Schöne. Man kann die Predigten nachhören. Wann war es das letzte Mal, wo du eine Predigt von unserer Gemeinde angehört hast, nachgehört hast? Wann hast du die letzte Predigt online sonst gehört? Wisst ihr? Das Problem ist nicht das Online-Hören von Predigten. Das könnt ihr alle. Die Frage ist, nehmt euch nochmal die Zeit, das Drei-Gänge-Menü von der eigenen Gemeinde zu hören. Was haben die gesagt? Worum ging es denen? Ja, ich habe schon wieder viel, das meiste habe ich schon wieder vergessen. Er hat schon irgendwas gepredigt. Aber versteht ihr? Wir versuchen hier, euch etwas zu geben, was nicht nur für den Moment den Gaumen etwas reizt, sondern euch satt macht und je nachdem nochmal, ich sag's mal so, wieder gekäut werden kann und nochmal satt macht und nochmal wieder gekäut werden kann und nochmal satt macht. Der Hebräerbriefschreiber geht dann weiter. Er sagt, warum sie sich unterordnen sollen, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Manche von uns lassen es zu, dass man sie leitet, dass sie geleitet werden. Ja, sie wollen das, weil sie wissen, dass es gut für sie ist. Manche tun sich aber auch schwer. Ja, sie sträuben sich. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Einer könnte sein, dass sie sich als erwachsene Menschen des 21. Jahrhunderts von niemandem etwas vorschreiben lassen wollen. So nach dem Motto, wir werden in der Politik, je nachdem am Arbeitsplatz, durch die Medien die ganze Zeit gegängelt, dann will ich mich in meinem Christsein nicht auch noch bevormunden lassen. Oder ein anderer Gedanke könnte sein, wir leben nicht mehr im ersten Jahrhundert, als die Apostel noch autoritativ, offenbarend gelehrt haben, das haben wir jetzt in geschriebener Form. Jeder hat eine Bibel, jeder kann Bibel lesen, also kann jeder sich seine eigene Meinung bilden, was für ihn richtig und wichtig ist. Manch einer wird vielleicht sagen, in seinem Herzen zumindest, ich bin selbst in der Lage, mir die Lehre die für mich wichtig ist, die zu mir passt, mir zu beschaffen und anzueignen. Und vielleicht wird er sagen, schließlich habe auch ich den Heiligen Geist. Nicht nur die da vorne. Und vielleicht kommt er dann auf die Idee zu sagen, und übrigens, es sei in der Bibel, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und all diese Gedanken, die ich jetzt wenig skizziert habe, die kann ich durchaus von der Argumentationsweise nachvollziehen. Das ist nicht schwierig. Das ist selbst für mich als bald 60-Jährigem nicht schwierig. Ich kann auch verstehen, dass du vielleicht ein gebranntes Kind bist, ein gebranntes Kind von Autorität und Autoritätsmissbrauch. Dass du von, je nachdem, von Leitern missbraucht oder unterdrückt worden bist. Von Leitern, die andere nicht aufkommen ließen, die nur ihre eigene Meinung gelten ließen. Ich kann verstehen, dass man sich da schwer tut, wieder jemandem zu vertrauen. Das ist bei körperlicher und emotionalem Missbrauch ist es normal. Das hat noch nicht mal was mit Gemeinde und Christsein zu tun. Es gibt den Missbrauch auch sonst wo. Und da tut man sich schwer, jemandem zu vertrauen. Aber als Christen sollten wir hier etwas anderes erleben. Wir sollten Heilung erleben können. Wir sollten erleben können, dass wenn wir vergeben haben, Vergebung ausgesprochen haben, Vergebung empfangen haben für das, was wir falsch gemacht haben, wenn da Heilung entstanden ist, Lossprechung und Befreiung, dass dann tatsächlich auch wieder die Fähigkeit und die Möglichkeit da ist, anderen vertrauensvoll zu begegnen. Es mag vielleicht nicht mit der Person gehen, die einen wo das Vertrauen vollkommen zerstört worden ist. Es mag vielleicht sein, dass es da einfach nicht mehr geht, dass man keinen gemeinsamen Grund mehr findet. Aber es mag durchaus sein und es wäre zu hoffen und zu wünschen, dass man doch anderen Menschen wieder vertrauen kann und wieder vorwärts gehen kann und Beziehungen bauen kann. Aber unabhängig davon, von diesem ganzen, ich sag's mal so, persönlich, emotional, psychologischen Komplex, den ich gerade angesprochen habe, unabhängig davon bleibt dennoch die Frage, glauben wir, dass das Wort Gottes für alle Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Gültigkeit hat? Glauben wir das? Dass es gültig ist, auch und gerade für unsere vom Individualismus geprägte Zeit und ihrem Denken. Dem Denken, das sagt, es gibt keine allgemeinen Wahrheiten. Das ist das Denken dieser Zeit. Es gibt keine allgemeinen, allgemeingültigen Wahrheiten. Wahr ist das, was für dich wahr ist. Am Denken, wo es das dir sagt, jeder entscheidet für sich, was für ihn gilt. Und es ist die Frage, glauben wir, dass Jesus besonders auch für diese Zeit die Dienste, die ich genannt habe, Apostel, Hirten, Propheten, Lehrer, Evangelisten, dass er insbesondere für diese Zeit, diese Dienste in der Gemeinde gegeben hat, um einen Ort zu haben, wo Säulen der Wahrheit stehen. Die Frage ist, glauben wir, dass wenn er diese Dienste des Heiligen Geistes in die Gemeinde gegeben hat, dass er dann auch dafür gesorgt hat, dass die Träger oder Ausführenden dieser Dienste entsprechend begabt sind, mit der Fähigkeit, von Gott zu hören, vielleicht für ihren Aufgabenbereich besonders von Gott zu hören. und von ihnen und ihnen auch für diesen Bereich besondere Weisheit und Erkenntnis und Autorität gegeben hat. Eines aber ist ganz klar, das zu glauben ist nicht einfach. Es ist nicht einfach zu glauben, dass die Dienste für diese Zeit sind, dass Gott die Ausführenden entsprechend begabt hat. Es ist nicht leicht für diejenigen, die diese Dienste in Anspruch nehmen, für die Gemeinde, wie auch für die Leiter. Ist es nicht einfach, darauf zu vertrauen, dass Gott tatsächlich, wenn wir in seiner Autorität und in seinem Auftrag handeln, dass wir dann entsprechend auch das haben, was wir haben müssen? Warum ist es nicht einfach? Weil der gefallene Mensch damit grundsätzlich Schwierigkeiten hat. Das Misstrauen war der Ursprung aller Sünde. Das Misstrauen gegen Gott, hat Gott wirklich uns mit allem versorgt, was wir brauchen? Ist es ausreichend? Dieses Misstrauen, das hat sich in unsere gefallene Natur hineingegraben. Das ist Ausdruck unserer gefallenen Natur. Und deshalb können wir, wenn wir nicht neugeboren sind und wenn wir der Wiedergeburt in uns nicht Raum lassen, können wir fast nicht. Und wir müssen es Gott erlauben, uns immer wieder neu an dem Punkt herauszufordern, dass er uns hilft, das Misstrauen abzulegen und Vertrauen zu ergreifen. Deshalb schrieb der Verfasser des Hebräerbriefs schon vor fast 2000 Jahren eben das, was wir schon gelesen haben: Gehorcht und fügt euch euren Führern. Das hier verwendete Wort für gehorchen heißt so viel, also da gibt es mehrere Formen, wie im Deutschen ja auch, aktiv, passiv und so. Im Aktiven heißt es, dieses Wort jemanden überzeugen, überreden, besänftigen, begütigen, beruhigen. Das ist ein absolut positives Wort eigentlich. Es hat eine gute Absicht. Und im Passiven, da hat es die Bedeutung, sich überzeugen lassen, sich überreden lassen, sich bestimmen lassen, zum Glauben kommen und am Ende glauben. Das ist damit gemeint. Glaubt, gehorcht und fügt euch euren Führern. Das griechische Wort für, was wir so im Normalfall als von Glauben, also wo wir sagen, das ist Glaube oder Glauben praktizieren, das ist ein anderes Wort. Das ist Pistis oder Pisteuo. Und dieses Pistis und Pisteuo, das Verb, das hat im Prinzip drei Bedeutungen. Glauben, Vertrauen und Treue. Das ist die ganze Bedeutungsvielfalt. Aus diesem Vertrauen, was wir im Glauben entwickeln, was wir im Glauben leben, aus diesem Vertrauen erwächst dann auch der Gehorsam. Weshalb Gehorchen und Folgen ein weiterer Aspekt von diesem Patho ist. Es geht also nicht um ein blindes Gehorchen in der Gemeinde. Ich hänge da draußen meinen Verstand, mein Gewissen und alles, was mich sonst ausmacht, hänge ich an die Garderobe, wenn ich hier reinkomme, und dann überlasse ich das alles den anderen oder den Leitern. Die wissen es ja. Es geht nicht um dieses blinde Vertrauen. Es geht um ein vertrauensvolles Gehorchen. Ich vertraue Jesus, dass er mir durch die Leiter, durch die Verantwortlichen, durch die, wer auch immer eingesetzt ist, etwas zu tun, dass er Jesus mir dienen will. Natürlich vertraue ich auch, dass er mir durch die anderen Glieder am Leib dienen will. Aber heute geht es mal mehr um diese Dienste am Leib Jesu. Deshalb ist das zweite Wort, das fügt euch, auch noch wichtig. Es bedeutet so viel wie weichen, also zurückweichen oder ausweichen. Im übertragenen Sinn geht es auch um nachgeben, sich fügen, sich Autorität von jemandem unterordnen. Und es wurde auch gebracht, gebraucht in einer Situation, wo zwei Kombattanten, also Kämpfer, sich gegenüberstanden und der eine gemerkt hat, dass er dem anderen unterlegen ist. Dann hat er die Waffen gestreckt und gesagt, ich ergebe mich. Aber das ist außerbiblischer Gebrauch. Aber es zeigt etwas von dem Gebrauch von diesem Wort, von diesem Fügen. Sich letztendlich in das fügen, was Gott an Ordnung geschaffen hat. Warum aber sollen wir den Leitern vertrauensvoll gehorchen und uns ihnen unterordnen? Und ich rede da auch von mir, weil ich versuche mich auch meinen Leitern, den apostolischen Leitern, unterzuordnen. Es ist nicht so, dass ich hier vorne stehe und der Maximus bin. Ich bin einer unter vielen. Ich ordne mich meinen ältesten Brüdern, wenn wir zusammen sind und wir zu einer Einigung kommen wollen, dann kann es durchaus sein, dass ich mich ihrer Meinung unterordne. Hebräerbrief sagt, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Egal um welchen Umfang oder um welche Form von Leiterschaft es geht, sie macht Freude, wenn alle mitmachen. Leiterschaft macht Freude, wenn alle mitmachen. Die meisten von uns haben schon die Erfahrung gemacht, also bei mir ist schon etwas länger her, aber manche von euch sind drin, manche vielleicht noch davor, aber haben es schon als Zeugen mitbekommen. Man hat etwas geplant, etwas Spezielles. Man hat sich so viel Mühe gegeben, man hat sich so viel Gedanken gemacht. Und die Kinder, für die es eigentlich geplant und gemacht worden ist, die sind einfach nicht gut drauf. Die haben keinen Bock, die lassen sich zu nichts motivieren. Die können noch nicht mal den Fuß aus dem Auto setzen. Die können noch nicht mal irgendwie sich für ein Spiel oder irgendwas, was man halt geplant hat, erwärmen. Keine Lust. Und du denkst, wofür in aller Welt habe ich mir die ganze Mühe gemacht? Wofür in aller Welt habe ich mir die Ideen aus dem Internet oder sonst wo geholt, die ganzen Spiele, Bücher und was weiß ich nicht, durchgewälzt, wenn es doch so wenig geschätzt wird? So erleben wir es wahrscheinlich immer wieder. Sei es im Hauskreis oder anderen Kleingruppen oder Dienstgruppen, sei es in der Kinderstunde, vielleicht sogar im Gottesdienst oder wo immer wir auch Verantwortung wahrnehmen. Da kann die Freude verloren gehen, oder nicht? Wenn ihr etwas organisiert habt und niemand hat irgendwie groß darauf reagiert, da kann einem der Spaß vergehen. Da ist die Freude schnell flöten. Aber ohne Freude ist es schwer, der Gemeinde, also anderen, zu dienen. Und dabei geht es ja bei diesen Dingen, ich habe ja eigentlich durchaus gute, positive Dinge genannt, die wir ja anbieten, wo wir einander dienen wollen, wo wir einander etwas geben wollen. Da geht es ja eigentlich um Positives. Aber manchmal muss man ja auch Menschen Feedback geben. Und das Feedback kann sowohl so wie auch so sein. Es kann positives Feedback sein, es kann auch negative Teile enthalten. Willst du korrigiert werden? Sind wir ehrlich, niemand will gern korrigiert werden. Aber ohne Korrektur lernen wir nichts. Also wenn mir mein Korrekturprogramm am Computer nicht anzeigt, das ist falsch, dann sehe ich das nicht. Ich sehe das manchmal nicht. Nur weil es rot markiert ist, sehe ich es. Wenn es blau markiert ist, weiß ich, die Grammatik stimmt nicht. Wenn es rot markiert ist, sehe ich, die Rechtschreibung stimmt nicht. Und jedes Mal kommt es mir so, du machst nicht richtig, du machst nicht richtig. Mögen wir das? Nicht wirklich. Aber wir lernen nichts, wenn wir nicht korrigiert werden. Wenn etwas nicht richtig ist, dann ist es nicht richtig. Ja? Stimmt schon, egal wer es macht, aber wir mögen es trotzdem nicht. Wir mögen es trotzdem nicht. Es geht uns gegen den Strich. Wir mögen es nicht, wenn uns jemand sagt, geh nicht diesen Weg, entscheide dich nicht für das, sondern entscheide dich für das. Wir mögen es nicht. Weil wir gelernt haben, autonom zu sein, weil wir gelernt haben, unabhängig zu sein, für uns selber zu entscheiden, uns nicht unterzuordnen. Es ist falsch, sagst du, vollkommen richtig, aber es ist trotzdem so. Und wenn man dann, obwohl man es tut, nicht wirklich Gehör findet, dann macht man das mit der Zeit weniger und weniger, weil man sich denkt, also die Zeit kann ich mir dann ersparen. Ich habe es ja nur gut gemeint, aber wenn die Leute nicht hören wollen, dann sage ich halt nichts mehr. Nur das Problem ist, das ist genau das, wo uns eigentlich der Teufel hinhaben will, dass die Leiter ihren Job nicht mehr machen. Und Gott wird uns fragen, Jesus wird uns fragen, warum hast du da geschwiegen, warum hast du da nichts gesagt, warum hast du es einfach geschehen lassen? Und es gibt genügend Situationen, wo ich mir vorwerfen, schon selber Vorwürfe mache, warum habe ich da geschwiegen, warum habe ich da nichts gesagt, warum habe ich da nicht gehandelt, warum bin ich nicht eingeschritten? Schwieriger wird es dann noch, wenn man eben nicht positiv, also das ist ja, nicht Gehör finden ist eines, aber wenn man dann so richtig Opposition kriegt, wenn man Aggression und Empörung einzukommt, das macht es dann noch viel schwieriger. Da denkt man, das muss ich mir jetzt wirklich nicht antun. Dabei möchte man doch einander helfen. Und versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, dass man miteinander nicht auch die Dinge ausdiskutiert und durchspricht, wenn man partout anderer Meinung ist über bestimmte Dinge. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir eine Kultur brauchen, in der wir eigentlich das erwarten, dass der andere mir wohl will. Dass es mir zum Guten dienen soll. Und das beiderseitig. Es geht also im Kern darum, dass ich glauben kann, dass Jesus gute Ordnung gegeben hat, dass ich Jesus vertraue, dass seine Ordnungen für mich zum Guten und zu meinem Schutz sind, dass Jesus mich dadurch fördern und fordern und bewahren will, durch seine guten Ordnungen. Dass es mir dient. Gott sagt im Hebräerbrief, dass etwas nicht nützlich ist. Ganz am Anfang der Schöpfung sagt er, es ist nicht nützlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und hier sagt er, wäre euch nicht nützlich, wenn sie das unterstöhnen und widerwillig machen. Das gebrauchte Wort hat ein Substantiv und es bedeutet so viel wie Schaden, Nachteil, und beim Adjektiv bedeutet es so viel wie nicht hilfreich. Das kennen wir, das Wort, diesen Begriff hat unsere große Kanzlerin mal gesagt, das war nicht hilfreich. Es ist nicht von Vorteil, es ist unprofitabel. Wenn du nicht nur hier sein willst, sondern von dieser Gemeinde profitieren willst, dann glaube Gott, dass er diese Gemeinde und ihre Leiterschaft dir zum Segen gesetzt hat. In Epheser 4 ist von diesem Segen die Rede, die Einheit des Leibes Jesu, wo jeder seinen Platz findet, wo jeder fest an seinem Platz verankert ist und wo jeder mit seinen Gaben dienen kann. Warum kann jeder an seinem Platz mit seinen Gaben dienen? Weil ihm die Leiter unter der Leitung des Heiligen Geistes geholfen haben, diesen Platz zu finden und einzunehmen. Ich habe von langjährigen Christen gehört, die probieren immer was Neues. Die machen immer was Neues. Kaum ist das eine angefangen und irgendwie, man hat es halbwegs drauf, kommt das nächste und das nächste. Das hat mich nachdenklich gemacht. Warum ist es so? Ich glaube, dass es einerseits gut ist, wenn wir bereit sind, Neues zu lernen. Definitiv. Wer nichts Neues lernen will, bleibt stehen. Wächst auch nicht. Aber in dem genannten Fall war es mir eher, ich sage es mal so vorsichtig, dass diese Person nicht angekommen ist an ihrem Platz, dass sie ihren Platz nicht gefunden hat und teilweise vielleicht sogar ihren Platz bei Gott nicht wirklich gefunden hat. Was meine ich damit? Ich will es illustrieren am eigenen Erleben. Manche denken, der Eugen, der steht selbstsicher da vorne und der hat es drauf. Der hat alles so halbwegs auf der Reihe. Wahrscheinlich weit gefehlt. Ich bin jemand, der sich sehr schnell und sehr tief und gründlich in Frage stellt, der unsicher ist. Und ich musste lernen, über die Jahre an einen Punkt zu kommen, wo ich zur Ruhe komme, wo ich ankomme. Und das kann nur bei Jesus sein. Ich war vor 2 Tagen in London bei einer Kurzkonferenz und ich habe da waren viele Leute, manche habe ich gekannt, manche habe ich nicht gekannt. Und in den Pausen haben sich immer wieder Grüppchen gebildet, Leute haben zusammengestanden. Und dann kam ich irgendwann raus und da waren im Prinzip alle Grüppchen hatten sich geformt. Und ich stand so da und hatte das Gefühl, irgendwie niemand, ich kann mit niemandem reden. Und mein Naturell würde sagen, arme Sau, du bist halt wieder mal, ja, niemand sieht dich, niemand bemerkt dich, niemand kümmert sich, arme Sau. Und ich habe mich entschieden, nein, ich bin keine arme Sau. Jesus ist bei mir. Ich habe mir eine leere Bank gesucht, habe mich draufgesetzt, in die Sonne geguckt, in Sprachen gebetet und ich war in der Ruhe angekommen. Ich war bei Gott, ich war bei meinem Gott, ich war angekommen. Und es hat mich überhaupt nicht gekratzt, ob jetzt gerade jemand mit mir redet oder nicht. Versteht ihr? Wir müssen bei Gott angekommen sein. Wir müssen bei Gott angekommen sein. Wir müssen bei Gott festgemacht sein. Wir müssen bei Gott und seiner Gemeinde angekommen und festgemacht sein. Wer seinen Platz nicht gefunden hat, ist ein loser Stein im Mauerwerk. Er kann bald herausgelöst werden. Er ist wie ein loses Teil auf einem Schiff, das leicht über Bord gehen kann und bevor es über Bord geht, möglicherweise noch einigen Schaden anrichtet. Ohne es zu wollen. Ich möchte, dass ihr eben nicht ein loser Stein seid, eine lose Ladung. Ich möchte, dass wir alle fest eingebaut sind im Mauerwerk des Reiches Gottes, fest verteut sind, fest gelagert sind auf dem Schiff, das sich Gemeinde nennt. Vielleicht können wir das letzte Bild sehen. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Containerschiff von oben. Und der Bauch von dem Containerschiff ist mindestens so tief, wie das Containerschiff oben hoch ist. Und wisst ihr, wo die Ladung am sichersten ist? Ganz unten. Ganz unten. Die anderen Dinger oben, die können ja je nachdem tatsächlich über Bord gehen. Aber das unten, das ist sicher und fest. Lass dich einbauen. Und wenn es ganz unten ist und ein Ort ist, wo du vielleicht sogar sagst, da sieht mich ja niemand, da bin ich ja niemand, da habe ich ja niemand, da bin ich, so what? Du bist sicher. Du bist fest verbunden, du bist fest verankert, du bist fest verstaut. Du bist in Sicherheit. Lass dich befestigen, lass dich einbauen und bitte die Leiter, dass sie dir helfen, deinen Platz zu finden. Denn wenn du den hast, diesen festen Platz, kann dich auch der Feind und können dich die Pforten der Hölle nicht überwinden und du lebst sicher und gesund. Amen.